Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. In der heutigen Folge geht es nochmal, zum zweiten Mal zu einer Zusammenfassung der etablierte Unternehmen-Reihe. Das verbindende Glied zwischen den drei Podcast-Folgen, die ich hier zusammengeschnitten habe, ist die Frage, was braucht es, dass Unternehmen einen Impact erzeugen? Ich habe gesprochen mit Jana Klar von Dr. Augsbüttel, mit Susanne Blatschewski von der Alaunos Hochschule und mit Peter Brock von BeWise. Ich habe hier die spannenden Stellen aus den Gesprächen herausgeschnitten und wünsche dir dabei viel Inspiration. Nachhaltigkeit ist nicht nur Ökologie. Das hat das Gespräch mit Stephanie Jane Klar sehr gut gezeigt. Sie ist von Dr. Augsmittel und hat einen Einblick in das Unternehmen und vor allen Dingen in das Unternehmensengagement und die Kultur, die dort verankert wurde gezeigt. Als Unternehmen soziale Verantwortung zu übernehmen und damit anders in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden und die Gesellschaft selber auch anders wahrzunehmen, das ist ein riesiger Hebel.
Es läuft sehr, sehr viel auf der emotionalen Ebene. Klar, weil wenn ich mit Menschen zu tun habe im sozialen Bereich, das Setting gut vorbereite und auswähle, dann bewirkt das natürlich, dass ich mich mit Themen auseinandersetzen muss als Mitarbeiter. Ich kann, wenn ich einen Mitarbeiter in einen sozialen Einsatz die Tür öffne, begleite ich das und es läuft alles über die Erfahrung. Das ist Erfahrungslernen. Im Prinzip geht es ja nur dadurch, dass man diese zwei Welten miteinander in Kontakt bringt. Und das ist ja auch das Spannende. Da müssen sich Mitarbeiter drauf einlassen. Das ist manchmal nicht leicht. Aber da gehört viel dazu, dass man Mut macht, dass man Situationen erklärt. Warum verhält sich ein sozialer Träger in einer bestimmten Art und Weise? Es gibt kleine Träger, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Die zucken manchmal nicht direkt auf Anfragen. Das hat einen Grund. Vielleicht sind die personell nicht so gut aufgestellt. Vielleicht arbeiten die sehr viel mit Ehrenamt. Am Anfang war es so, dass es immer so der Tenor war, wir müssen Leuchtturmprojekte fördern, gute, innovative Ideen. Ich bin Unternehmer, ich will was Neues. Ja, das stimmt, finde ich auch gut. Aber es gibt auch sehr, sehr viele bewährte soziale Arbeit, die es lohnt zu unterstützen und die man einfach auch braucht. Und da geht es darum, verstetigte, gute Ansätze zu fördern. Und das heißt auch nicht in Leuchtturmprojekte investieren, sondern in Strukturförderung. Wir haben damals mit meinem sozialen Träger keine Strukturförderung gehabt. Das war wirklich verdammt schwer. Und ich habe es ihm relativ einfach erklärt. Ich habe gesagt, es gibt nichts, was wir verdienen können. Die Zielgruppe, wir erwirtschaften kein Geld. Und vom Land und Bund werden häufig die Kosten nicht übernommen für einen Bürostuhl, für die Telefonrechnung. Viele wollen einfach nur in Projekte und Projektpersonal investieren. Aber wer bezahlt denn denjenigen, der die Projektanträge schreibt? Die Verankerung ist wichtig und zwar auf allen Ebenen. Das ist nicht mit einem Social Day getan. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man eine Kultur über Jahre gut oben halten will, muss man immer wieder sehr viel Zeit und Engagement reinstecken, sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn man es aber methodisch auch in die ganzen Instrumente reinbastelt, und die Chance hatte ich ja durch die Leitung HR, dass man es in den Jahresgesprächen, in den Leitfaden mit reinbastelt, dass man in die Anforderungsprofile diese Werte mit reinnimmt. Wenn man sagt, man macht eine Führungskräftebefragung und verankert es da, das sind ja alles Methoden, wie ich etwas in einem Kerngeschäft im Bereich Personal verankere. Die ganzen systemischen Ansätze oder dieses ganze Thema Sozialraumorientierung ist super spannend. Da denkt man das ganze Umfeld mit für die Person, die man da unterstützen möchte. Und wir sind kein Sozialunternehmen, das finde ich nochmal wichtig, weil wir denken und handeln sozialunternehmerisch in dem, was ich da anstoße. Aber wir sind kein Sozialunternehmen. Wir sind auch keine Konkurrenz für eine NGO, sondern wir versuchen, in längerfristigen Partnerschaften Ressourcen zu bündeln und im Verbund gemeinsam zu fördern, weil da natürlich der Hebel viel, viel größer ist. Ich bin Diplompädagogin, mein Chef ist Betriebswirt, das ist schon eine sehr spannende Mischung. Das ist auch nicht reibungsfrei, aber ich glaube, dass uns da so viel verbindet, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dass diese Reibung auch, dass man die aushalten kann. Und die ist natürlich über die Jahre auch Gott sei Dank weniger geworden, weil man sich aneinander annähert. Und diese Prozesse der Annäherung, die sind unfassbar wichtig bei allem, was auch Bedeutung hat, dass man immer wieder in Diskussionen bleiben muss. Das ist wichtig, ja, für die eigene Entwicklung auch von beiden Seiten. Aber andere Unternehmen, die wollen, denen können wir Mut machen und die kann man auch an die Hand nehmen. Und ich kenne die Welt der NGOs und ich kenne die andere Welt und diese Verbindung zu schaffen ist für mich sehr leicht. Das macht auch total Spaß. Das ist eine Leidenschaft von mir. Mich nur in einer Welt zu bewegen, fände ich totlangweilig. Aber die beiden Welten sind spannend.
Green Teams sind Wegbereiter für eine nachhaltige Transformation im Unternehmen. Das hat Susanne Platschewski gezeigt. Sie ist von der Alanus Hochschule und begleitet diese Green Teams. Kleine Gruppen formen sich in dem Unternehmen und zeigen damit der Leitung des Unternehmens, dass der Wunsch für nachhaltiges Handeln gegeben ist und dass sich dort Möglichkeiten ergeben.
Man trifft sich zum Essen mittags mal oder so und dann kommt man ins Gespräch. Und dann gab es in dem einen Unternehmen eben drei Leute, die so gesagt haben, okay, wir wollen ja eigentlich was machen. Also vollkommen selbstorganisiert. Drei Menschen aus ganz unterschiedlichen Jobs und ganz unterschiedlichen Abteilungen, die ein gemeinsames ökologisches Engagement wichtig finden. Und die haben dann nach und nach, da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail rein, verschiedene Aktionen gemacht, um wirklich andere anzusprechen, sich sichtbar zu machen und darüber eigentlich ins Arbeiten zu kommen. Das ist der eine Weg. Jetzt habe ich aber, ich dachte erst, das ist so der Weg, ja, so als ich da eingestiegen bin. Tatsächlich findet man aber auch viele Mitarbeitende, die sich als Green Team bezeichnen, wo das mehr auf Einladung von oben, habe ich das dann genannt, entstanden ist. Also mehr aus der Idee heraus, das sind dann oft etwas kleinere Unternehmen oder mit jemand in der Nachhaltigkeitsfunktion, der gemerkt hat, ich schaffe das sowieso nicht alleine. Also ich brauche jetzt irgendwie Leute, die mir helfen, wo dann die Geschäftsführung und die Nachhaltigkeitsfunktion praktisch einlädt Menschen, die wollen oder die man wichtig findet, jetzt auch zum Beispiel auch aus unterschiedlichen Bereichen, werden die dann oft eingeladen, in so eine Art Arbeitskreis zu kommen, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Und auch am Anfang habe ich dann gedacht, das ist eigentlich gar nicht das, was ich untersuchen wollte, aber ich habe die dann trotzdem mit aufgenommen, weil ich habe dann gemerkt, die Art und Weise, wie die arbeiten, unterscheidet sich dann zum Teil gar nicht so groß, ob man eben jetzt sozusagen von unten total graswurzelmäßig da sich findet oder ob man über so eine Einladung sich zusammenfindet. Was ich jetzt in letzter Zeit beobachte, ist, dass es zunehmend bei Nachhaltigkeitsfunktionen in größeren Organisationen auch jemanden gibt, der sich um Mitarbeitendenaktivierung kümmert. Das heißt manchmal dann auch so Mitarbeitendenaktivierung oder Mitarbeitendenengagement. Also, dass sich da was formalisiert in der Jobrolle, wo dann jemand wäre, der sich gezielt darum kümmert, die Mitarbeitenden reinzuholen. Also muss ich diese Barrieren, ja, und das ist oft jahrelange Arbeit, ja, irgendwie gemeinsam abbauen dann, weil sonst kommen wir da nicht weiter. Und natürlich erleben Green Teams auch ständig Frustration, ja, wo es dann nicht vorangeht. Und das hat dann natürlich wieder auch mit der Unterstützung der oberen Ebenen zu tun, ne? Also spüren die Menschen im Unternehmen, auch die in den Fachabteilungen, dass das die Unternehmensleitung das aber eigentlich will, ja? So, also gibt's da, ja, die müssen an irgendwelchen Stellen auch mal symbolisch handeln und sagen, das ist das, was wir wollen, ja. Sonst, wenn diese Unterstützung nicht wahrgenommen wird, dann bleibt man natürlich an den Fachabteilungen dann zum Teil auch irgendwie hängen und verreckt da. Der Vorteil von Green Teams, das muss ich aber noch dazu sagen, ist ja, das sind ja Kollegen. Das ist also keine Nachhaltigkeitsberatung von irgendwo außen und ist auch keiner von oben. Das sind Kollegen. Das heißt, die erreichen natürlich andere Kommunikationskanäle auf Kolleginnenbasis, auch ins Facility Management hinein. Da kennen die vielleicht jemanden, ja, als wenn es von oben oder von der Seite kommt. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen, auf diese kollegiale Art einfach mal eine Idee reinzubringen, miteinander zu sprechen oder so. Da geht dann vielleicht sogar mehr als auf einer Abteilungsleiterkonferenz, wo es ja auch darum geht, dass ich als Abteilungsleiterin dann meinen Status und mein Profil und so weiter auch wieder absichern muss, ne?
Wie Impact Investing und Family Office die Zukunft eben können, das hat das Gespräch mit Peter Brock von Be Wise gut gezeigt. Impact Investing kann etwas bewirken und wir müssen Finanzierung neu denken. Und dann wird vieles, ja, möglich, ein viel größerer Impact.
Impact Investing, das mache ich jetzt mal ganz kurz, ist halt investieren mit einer Finanzrendite, die einen marktüblichen Ertrag bringen soll, wie die Rendite in ähnlichen Assetklassen. Es ist aber die Finanzrendite plus einem zusätzlichen ökologischen und oder sozialen Impact in der Realwirtschaft sozusagen. Also der Impact muss wirklich auch positiv messbar sein und da muss eine Intention dahinter liegen. Also nicht, jetzt habe ich zufällig irgendwie einen Baum gepflanzt oder so, sondern das muss intendiert sein und messbar und belegbar. Das ist eigentlich das Wichtige im Impact Investing. Das heißt, man will in gute Themen investieren. Was heißt dann gut? Da bringt man am einfachsten ja den Vergleich zu den Sustainable Development Goals, den 17 SDGs von der Vereinten Nationen. Das sind ja im Grunde, wenn man das mal Top-Level betrachtet, das sind ja Finanzierungslücken. Also um die großen Probleme der Welt, Hunger, Armut, Klimawandel und so weiter zu verbessern oder zu stoppen, braucht es eben so und so viele Milliarden, um in diese Themen zu investieren, dann wäre die Welt gerettet, dann müsste keiner Hunger leiden, dann wäre die Artenvielfalt gesichert und so weiter. Also Impact Investing zielt ja im Grunde darauf ab, diese globalen, riesengroßen globalen Probleme zu lösen. Mir geht tatsächlich das Herz auf, wenn ich die Pitch Nights da verfolge und junge Leute heute tolle Geschäftsmodelle haben, für soziale Leistungen, für technische Lösungen in Produktionsprozessen, die also junge Startups gründen und die mit großem Idealismus und Elan diese Themen da machen, denen dann geholfen wird mit Acceleration-Programmen. Das ist super. Aber am Ende müssen die eine Finanzierung alle finden, damit eben mit diesen Startups auch, ich sag mal, die deutsche Wirtschaft erneuert werden kann. Ich meine, wir haben, ich will jetzt nicht hier zu lange Monologe halten, aber wir haben ja nun hinreichend Probleme in Deutschland. Die Bahn funktioniert nicht, die Autohersteller sind spät dran mit E-Autos. Wir können ja alle 1000 Themen nennen, die hier alle nicht funktionieren. Und was aber funktioniert, sind diese Startups, die tolle Ideen haben. Nur müssen wir die halt auch nach vorne bringen, damit die alle überleben und eben wirklich dann auch sich selber finanzieren und tolle Geschäftsmodelle draus werden. Und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, die Verbindung zwischen den alten Vermögen von großen Familienunternehmen hin zu den jungen Startups, die eigentlich das Kapital super gut gebrauchen könnten, nicht nur um sich selber zu entwickeln, sondern auch die deutsche Wirtschaft zu erneuern an vielen Stellen. Ja, also in der Tat ist es eben nicht ganz so einfach wie in der althergebrachten Finanzwelt, nicht, wo einfach Analysen, Bloomberg Terminal dir sagt, ne, Price-Earnings-Ratio, Price-Book-Value ist so und so und man analysiert einfach Finanzdaten und man investiert oder investiert nicht. Ne. Es kommt eben dazu, diese leider schwer, oftmals schwer beurteilbare Impact. Nicht? Das ist relativ einfach noch bei reinen Umweltthemen, also bei CO2-Fonds oder Startups, die sich um die CO2-Vermeidung kümmern. Das ist mittlerweile ja ganz gut messbar, ne, das geht. Aber wenn es dann in soziale Themen geht oder so, dann wird es natürlich schwierig. Dieses Thema wird immer subjektiv bleiben. Aber es gibt eben inzwischen doch sehr viele Möglichkeiten, das auch sinnhaft zu messen, zumindest vergleichbar zu machen. Das System, was ich am meisten nutze, ist sozusagen das IMP oder IMP Plus Projekt, Impact Management Project. Das ist weltweit online verfügbar alles. Das wird auch unterstützt von Tonic. Das ist eine globale Family Office Community, in der ich auch mitarbeite, die das auch unterstützt, die auch wieder eigene Messmethoden hat. Dann kann man die SDGs heranziehen als Vergleichswerte und überlegen, wie viel ein Geschäftsmodell auf die SDGs einzahlt. Dann gibt's, wie wir alle beide, glaube ich, gelernt haben, beim Impact Festival die Loom Impact oder Loom Pact, die haben sogar jetzt NFT-Tokens entwickelt, dass man den Impact separat von den Unternehmensthemen sichtbar machen und handelbar machen kann. Also da tut sich unheimlich viel im Moment. So ein langfristiges Ziel, was auch diese Global Impact Steering Group, GSG, verfolgt, ist letztendlich Impact-Weighted Accounting einzuführen. Also ne, Accounting, so wie wir es schon seit vielen Jahren etabliert machen, mit einer Impact-Linse zu belegen. Das heißt also, wenn eine Firma 1 Million Gewinn macht, aber dabei so und so viel Wald zerstört und CO2 ausstößt, dann würde man das sozusagen den Jahresüberschuss um diesen negativen Faktor korrigieren. Also man würde ein Weighting von Finanzdaten, beispielsweise Jahresüberschuss, machen nach der Frage, wie viel anderweitige Belastung hat das Unternehmen denn für die Welt produziert, und würde quasi diese Dinge dann messbar machen und den Jahresüberschuss, also die Finanzdaten, darum korrigieren. Und dann wäre sozusagen das auch mit eingepreist, was ja viele Menschen eben wollen, dass eben die Klimabelastung und soziale Themen mit in die Finanzdaten eingepreist werden, sozusagen. Das wäre halt wichtig, und das ist im Zweifel das Ziel. Und da kommen wir auch irgendwann hin. Also, aber ich glaube, wir haben größere Probleme anzugehen, die man mit großen Vermögen, mit privatem Kapital auch wirklich positiv beeinflussen kann. Ja, da sind ja große Kapitalmengen, die da als Speerspitze in diesem Markt ohne regulatorische Zwänge investieren können. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Institutionelle Investoren, Pensionskassen, die tun das sicher auch. Ne? ESG-Integration und vielleicht auch mal den Schritt weiter zum Impact-Investing. Aber Unternehmerfamilien, private vermögende Personen können halt ohne irgendwelche regulatorischen Zwänge für sich alleine entscheiden, wie sie das Geld allokieren. Nicht? Und da gibt es eben schon immer häufiger den Wunsch, sinnvoll zu investieren, den letzten Schritt zu gehen, also nicht nur ESG-Integration zu betreiben und historische Analysen zu machen. Ne? Ist diese Firma jetzt sozial engagiert oder nicht? Haben die eine gute Corporate Social Responsibility? Sondern investiert diese Firma denn wirklich in positive Ergebnisse in der realen Wirtschaft, und wird da wirklich was Positives bewegt? Und in die will man dann investieren, also Impact Investing machen. Ne?
Ich fand diese 3 Gespräche sehr inspirierend, und ich glaube, sie zeigen, dass sowohl Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeitenden und Geldgebenden einen Impact haben können. Und was ich damit zeigen möchte, ist, wir alle können einen Impact haben. Wir alle können etwas machen, etwas bewirken. Und wir sollten nicht auf die ideale Situation warten, sondern es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und damit möchte ich auch hier schließen direkt. Jeder kann jetzt handeln. Mach was, beweg was. Dein Georg Stedtner.